Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich einige Detailaspekte des Ukraine-Kriegs beleuchten und sie in das Gesamtbild einfügen. Dem Titel Tötung im Lift, Gummiraketen als falsche Ziele und Autoreifen am Bomber möchte ich gleich noch zwei weitere Detailaspekte dieses Krieges anfügen, nämlich wie Spezialeinsatzkräfte auf der Bohrinsel und beschädigtes U-Boot in der Werft. Ich beginne einmal mit dem Thema Autoreifen am Bomber. Immer wieder fliegen ukrainische Drohnen tief im russischen Staatsgebiet und greifen wichtige Ziele an. Dazu zählen auch Kampfflugzeuge, die auf den russischen Militärflugplätzen abgestellt sind. Da diese Flugzeuge auch Ziele in der Ukraine angreifen, ist es eine naheliegende Taktik, diese Flugzeuge möglichst am Boden zu treffen, bevor sie ihre tödliche Bomben- oder Raketenlast abwerfen oder zum Einsatz bringen können. Nun, in den letzten Tagen tauchten Satellitenbilder auf, die zeigen, wie die Tragflächen der russischen Langstreckenbomber am Militärflugplatz Engels mit Autoreifen bedeckt sind. Mit dieser unkonventionellen Methode haben die russischen Streitkräfte offensichtlich begonnen, ihre Militärflugzeuge vor ukrainischen Drohnenangriffen zu schützen. Experten gehen davon aus, dass die Reifen als Schutzschicht dienen könnten und zum anderen die optische Identifizierung der Flugzeuge durch den Drohnenpilot bei Nacht erschweren sollen. Ob diese improvisierte Maßnahme funktioniere, ist umstritten. Wohl könnten die Reifen allenfalls verhindern, dass Splitter einer über dem Flugzeug explodierenden Drohne die Maschinen beschädigen, doch wird auch das vom Gefechtskopf der Drohne und der Ansteuerung abhängen. Für die Raketenfliegerabwehr sind die kleinen Drohnen meist nicht zu erfassen, oft werden sie von eingesickerten Spezialeinsatzkräften schon in der Nähe des Flugplatzes gestartet und können so von einem Radar nicht erfasst werden. Die sicherste Methode, weitere Schäden zu vermeiden, liegt sicher nicht in den Autoreifen, sondern in der angekündigten Verlegung insbesondere der strategischen Bomber auf weiter ostwärts gelegene Flugplätze in Russland. Das ist jedoch für die Ukraine ein entsprechender Erfolg, weil sich dadurch eine Reihe von logistischen und taktischen Konsequenzen für die russische Luftwaffe ergibt, ganz zu schweigen davon, dass die russische Bevölkerung erlebt, dass sich die noch immer so bezeichnete militärische Spezialoperation gegen die Ukraine im eigenen Land durchaus auch als Krieg bemerkbar macht. Umgekehrt kann die russische Propaganda die Vorkommnisse als Ausdruck der Aggressivität der Ukraine darstellen. Wenden wir uns dem Thema Gummiraketen als falsche Ziele zu. Wenn ich hier von Gummiraketen spreche, meine ich Attrappen von Waffensystemen. Attrappen sollen einen Gegner bezüglich der Anzahl, der Dislozierung und der Typen täuschen und ihn zu falschen Schlussfolgerungen führen oder gar zu einem wirkungslosen Angriff auf das dargestellte System. Die Attrappe von zum Beispiel einem Panzer, die aus Sperrholz und bemaltem Plastik zusammengebaut wurde, kostet einen Bruchteil eines wirklichen Panzers, der aus Stahl gefertigt ist, tatsächlich Elektronik eingebaut hat und seine Kanone auch abfeuern kann. Nun, das Ziel der Attrappe ist erreicht, wenn der Gegner, in unserem Panzerbeispiel, eine teure Panzerabwehrrakete auf die Attrappe abfeuert und damit einen teuren Schuss vergeudet hat, ohne wirklich Schaden anzurichten. Im Zweiten Weltkrieg hat die US-Armee sogar eine Ghost Army, also eine Geisterarmee, aufgestellt, die die deutsche Wehrmacht am europäischen Kriegsschauplatz täuschen sollte. Beachten Sie dazu auch den diesbezüglichen Link in den Shownotes. Der Einsatz dieses Verbandes, der die Bezeichnung 23rd Special Troops trug, wurde bis 1996, also bis 50 Jahre nach Beendigung des Einsatzes, geheim gehalten. Der Einsatz erfolgte so, dass auf Wiesen und Feldern mit Raupen und Baggern täuschend echte Panzerspuren angelegt wurden. Aus Lautsprecher ertönten Geräusche fahrender Panzer und Lastwagen und sogar der Funkverkehr wurde simuliert, um die Führung der Wehrmacht zu falschen Entscheidungen zu verleiten. Zurück zum Ukraine-Krieg. Auf beiden Seiten sollen Attrappen Verwendung finden. Hochmoderne Waffensysteme wie Fliegerabwehrwaffen oder Raketenartillerie mit dazugehörigen komplexen elektronischen Verbindungen und Radarsystemen sind ja wertvolle Geräte, deren Vernichtung eine eklatante Auswirkung auf den Einsatzabschnitt haben kann. Nun gibt es aber Wirtschaftsbetriebe, die sich auf Anforderung der Militärs darauf spezialisiert haben, möglichst realitätsnahe Attrappen solcher teurer und wertvollen Waffensysteme anzufertigen. Damit sie zum Beispiel den ukrainischen Streitkräften ein kostengünstiges System zur Verfügung stellen, um russische Angriffe auf sich zu ziehen. Überall an der Front werden seitens der Ukraine ausgefeilte Attrappen aufgestellt und erfordern daher auch auf der russischen Seite eine Reaktion, nämlich ein Aufbringen von Waffensystemen, die zur Vernichtung der vermeintlichen ukrainischen Systeme erforderlich sind und diese auch in einer Anzahl an einen Frontabschnitt binden, die nicht gerechtfertigt ist, weil es ja keine wirklichen Ziele sind. Die Wirkung besteht darin, optische Kameras, Wärmebildkameras und Radare so zu täuschen, dass man glaubt, man hätte ein wertvolles Ziel lokalisiert und könnte es mit einer teuren Rakete zerstören. Der Gegner wird also dazu verleitet, Munition, Drohnen oder Raketen zu verschwenden, ohne einen Erfolg zu haben. Die Technik dieser Fake-Waffen muss natürlich dem technischen Fortschritt entsprechend immer ausgefeilter sein. Um zum Beispiel für feindliche Wärmebildoptiken vernünftig sichtbar zu sein, muss die Attrappe die gleiche Wärmesignatur wie das reale Waffensystem haben. Man kann mit Attrappen natürlich auch Eisenbahnzüge befüllen und den Eindruck erwecken, dass hunderte Panzer in eine bestimmte Richtung verlegt werden, um den Kampfeswillen des Abschnitts zu erschüttern, wo der Zug hinfährt, aber vielleicht auch, um den Gegner zur Verlegung von Reserven zu verleiten. Irgendwie wird man bei der ganzen Attrappenthematik an die offensichtlich unwahre Geschichte erinnert, die in unserem Sprachgebrauch als das Potemkinsche Dorf Eingang gefunden hat. Kommen wir nun zum Thema Spezialeinsatzkräfte auf der Bohrinsel. Ukrainische Spezialkräfte haben in einer geheimen Operation die Boyko-Bohrinseln nahe der Krim zurückerobert. Was sind die Boyko-Bohrinseln? Die Boyko-Bohrinseln sind Plattformen zur Förderung von Öl und Gas aus dem Schwarzen Meer, welche seitens Russland bereits 2015 nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim besetzt wurden. Russland verlegte die Offshore-Anlagen vom Odessa-Gasfeld dichter an die Krim heran über das Golizin-Gasfeld, um die dortigen Öl- und Gasvorkommen zu nutzen. Militärisch wurde dieser Standort genutzt, um elektronische Daten zu sammeln und auch um mit Radarsensoren den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer zu überwachen, wie durch die ukrainischen Spezialeinsatzkräfte erbeuteten Radarsensoren bestätigt wurde. Russland kann nun nicht mehr auf diese Daten zurückgreifen, wird das jedoch durch den Einsatz von Drohnen, Satelliten und Marineeinheiten kompensieren können, was jedoch den Einsatzaufwand erhöht. Der Angriff auf die Bohrinseln wurde durch Spezialkräfte des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, im Englischen GUR, durchgeführt. Der klare militärische, wirtschaftliche und psychologische Erfolg muss jedoch nun auch gegen mögliche russische Angriffe geschützt werden können, was eine neue Herausforderung ist. Kommen wir zum Thema beschädigtes U-Boot in der Werft. Ein nächtlicher Raketenangriff der Ukraine auf die russisch besetzte Krim hat zwei Kriegsschiffe der russischen Schwarzmeerflotte beschädigt. Getroffen wurde mindestens ein großes Landungsschiff und ein U-Boot der Kilo-Klasse. Die Sewastopol-Werft, auf die der Angriff durchgeführt wurde, betreut und wartet russische Schiffe und U-Boote, von denen viele für Raketenangriffe aus dem Schwarzen Meer auf ukrainische Städte verwendet werden. Neben den Schäden am Schiff werden durch so einen Angriff natürlich auch die Reparatur- und Wartungskapazitäten für Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte belastet, zum Beispiel wie derzeit, weil die Trockendocks eben durch diese beschädigten Schiffswracks blockiert werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden für den Angriff entweder die britischen Raketen Storm Shadow, mit der für Nicht-NATO-Staaten auf 250 Kilometer begrenzten Reichweite, oder die französischen Scalp-Raketen mit gleicher Reichweite eingesetzt. Solche Beispiele werden von den Gegnern der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine natürlich auch immer angeführt, wenn es eine Diskussion über weitreichende Raketen und deren Lieferung gibt. Die Ukraine hat sich jedoch deutlich geäußert, solche Raketen, zum Beispiel auch die bis dato vorenthaltene deutsche Taurus-Rakete, nicht gegen russisches Territorium einzusetzen. Die Krim wird natürlich der Konfliktgeschichte entsprechend nicht als russisches Territorium gesehen, weswegen die Angriffe auf die besetzten Gebiete aus ukrainischer Sicht auch mit westlichen Waffen kein Problem darstellen können. Nun bleibt vor einem Fazit zu diesen ausgewählten Detailaspekten noch das Thema Tötung im Lift. Das Töten von hochrangigen Zielen war und ist in jedem Krieg eine permanente Aufgabe für speziell dazu berufene Kräfte. Ist es am Gefechtsfeld der Scharfschütze, der versucht, den gegenüberliegenden Kommandanten oder den dortigen Scharfschützen zu eliminieren, kann sich diese Vernichtungsabsicht natürlich in allen Ebenen abbilden. So ist bekannt, dass zum Angriffsbeginn Russlands auf die Ukraine natürlich versucht wurde, den ukrainischen Präsidenten durch russische Spezialkräfte auszuschalten. Dieses Ziel ist natürlich aufrecht, wie die Meldungen zur Festnahme einer Frau in der Ukraine zeigen, die Daten zum Zeit- und Reiseplan des ukrainischen Präsidenten in die Südukraine gesammelt und weitergegeben hat, um zum Zeitpunkt des Aufenthalts des Präsidenten an bestimmten Orten einen russischen Raketenangriff dorthin lenken zu können. Dass auch Präsident Putin die Option eines Angriffs auf sein Leben nicht ausschließt, zeigen Informationen und Gerüchte darüber, wie er gesichert wird oder dass er kein ortbares Handy verwenden soll oder dass er sich immer wieder durch Doppelgänger vertreten lasse. Nach der russischen Einnahme der Krim und des östlichen Donbass 2014 schuf der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU die 5. Direktion für Spionageabwehr. Eine Abteilung, die zunächst als Sabotagetruppe agierte und sich dann auf Attentate spezialisierte. Ein Artikel im The Economist, siehe auch bei den Links in den Shownotes, gibt uns einen kleinen Einblick in diese ukrainischen Aktivitäten. Die Ukraine hält sich naturgemäß über die Beteiligung an Attentaten bedeckt, macht aber klar, dass sie alle ins Visier nimmt, die die Ukraine verraten oder auf Ukrainer schießen oder Raketen auf Ukraine abfeuern. Derzeit mehren sich Attentate gegen russische Generäle, Beamte, Kollaborateure und Kriegspropagandisten in den russisch besetzten Gebieten, aber auch in Russland selbst. The Economist schreibt dazu, sie wurden erschossen, in die Luft gesprengt, erhängt und gelegentlich sogar mit präpariertem Schnaps vergiftet. Zitat Ende. In den Jahren 2015 und 2016 wurde die Einheit mit der Ermordung wichtiger von Russland unterstützter Kommandeure im Donbass in Verbindung gebracht. Einer wurde bei einem Raketenangriff getötet, ein anderer in einem Lift und wieder ein anderer in einem Restaurant in die Luft gesprengt. Ein ehemaliger U-Boot-Kommandant, von dem angenommen wird, dass er Raketen abgefeuert hat, die über 30 Ukrainer töteten, wurde beim Joggen in einem Park in Russland erschossen. Ein russischer Generalmajor und sein Sohn wurden jüngst in Luhansk durch einen in einem Mobiltelefon eingebauten Sprengsatz verletzt. Eine Operation kann zum Beispiel einen Monat lang vorbereitet werden. Ein Bürgermeister in den besetzten Gebieten wurde als Kollaborateur der Russen identifiziert. Eine ganze Gruppe von Spezialisten beobachtete nun tagelang die Zielperson, wann sie einkauft, wann und wo sich der als Verräter definierte Bürgermeister bewegt und wie sein Personenschutz arbeitet. Dann wurde eine Bombe ferngezündet und die Durchführenden verschwanden in sicheren Unterkünften in den besetzten Gebieten, um sich für neue Aufträge zu formieren. Die Leiche dieses Bürgermeisters wurde nie gefunden. Aufgrund des 5-mal größeren Budgets, als es dem Militärgeheimdienst zur Verfügung steht, können seitens der Spezialisten des Inlandsgeheimdienstes auch anspruchsvollere Aufgaben ausgeführt werden, wie zum Beispiel im Oktober 2022 der Anschlag auf die Brücke von Kertsch, die Russland mit der Krim verbindet. Die 5. Einheit für Spionageabwehr hat sich zu Experten für blutige Vergeltungsschläge entwickelt. Aber es gibt auch hier wie überall Probleme und Kritik. Ein Problem ist die natürlich stattfindende Infiltration der ukrainischen Geheimdienste durch russische Agenten. So ist der frühere Leiter der inneren Sicherheit des SBU aus der Ukraine geflohen und es wird in Abwesenheit gegen ihn wegen Hochverrats ermittelt. Und Kritik regt sich sogar in internen Kreisen, wenn darüber diskutiert wird, wie denn eine klare Strategie dieser Aktivitäten auszusehen habe. Damit komme ich zum Fazit der Betrachtungen dieser sehr unterschiedlichen und für heute ausgewählten Detailaspekte. Die Ukraine setzt ihre Strategie der vielen Nadelstiche gegen die russischen Besatzer fort und das mit steigender Intensität. Es vergeht kaum ein Tag ohne Angriffe auf militärisch-strategische Ziele in Russland selbst oder in den besetzten Gebieten. Für sich alleine genommen sind die Maßnahmen und Erfolge nicht kriegsentscheidend. Sie sind jedoch in der Summe der Motor des Widerstandes gegen den russischen Versuch, eine Fremdherrschaft zu errichten. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer.
Missing Link.